Schönen guten Abend, Klaus Truttor. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview. Ich habe Ihren Vortrag oder das Interview auf Alpenparlament TV gesehen. Das hat man mir empfohlen. Ich war beeindruckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, also das Thema Raumenergie, freie Energie, ist mir nicht ganz unbekannt. Also seit 5, 6 Jahren taucht es immer mal irgendwo auf. Und wenn ich dann nachgehakt habe, wurde das aber oft so diffus und wolkig. Und oft hatten die Leute, die darüber gesprochen haben, auch so wenig physikalisches Grundwissen, dass ich es nie sehr ernst genommen habe. Und im Prinzip hat sich das dann aber in mir verfestigt. Also ich wusste, da gibt's was, aber es war nie von einer Qualität, dass ich dachte, dem musste man nachgehen. Ja,
es sind sehr viele Bastler und Erfinder, die rumprobieren, ohne die Physik zu verstehen. Das ist so.
Als ich dann Ihren Vortrag gehört habe, dachte ich, gut, ich kann es als Nichtphysiker nicht komplett in allen Details nachvollziehen, aber ich habe das sehr aufmerksam vernommen. Habe mir natürlich auch die gesellschaftspolitischen, überhaupt gesellschaftlichen Folgen ausgemalt und durchgespielt. Und es gab eine Gruppe in Dresden von Leuten, die treffen uns einmal im Monat und besprechen da so gesellschaftspolitische interessante Themen. Da waren viele Leute angetan von dem Vortrag, der Link wurde so ein bisschen verteilt und wir haben den miteinander kritisch besprochen. So, also was fällt uns da auf, wo wären Fragen? Und ich würde ganz gern das Interview jetzt verstehen als eine Fortsetzung dessen, was Sie da schon sagten auf dem Alpenparlament TV Interview. Da haben Sie ja sehr viele Fakten, Zahlen und Hintergründe gegeben. Das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen und wiederholen. Und Menschen, die das nicht gesehen haben, denen würde ich jetzt einfach empfehlen, die Pausentaste zu drücken. Wir produzieren ja das Internet, den Vorteil hat es dann. Und sich erstmal den Vortrag anzuschauen. Und vielleicht auch noch den Sie jetzt vor kurzem gehalten haben auf der Antizensur-Kongress.
Der war sehr, sehr informativ. Ja. Also das war mein neuester und ich merke, dass ich von Monat zu Monat lerne, die Dinge klarer darzustellen. Insofern ist der im Moment derjenige, der am meisten informativ ist, schlichtweg, weil ich da schon die meiste Erfahrung hatte.
Mhm. Genau, also da gibt es jetzt zwei Quellen, die wir auch gleich noch einblenden, die das so ein bisschen empfehlen, für die Leute, die jetzt neu zu dem Thema einsteigen. Ich habe jetzt ein paar Fragen mitgemacht, die den Leuten gekommen sind, die das, ich sag mal, wohlwollend kritisch betrachtet haben. Und würde das jetzt mal so ein bisschen empfinden, wie die halbe Stunde, die man oft nach einer Vorlesung hat, wo man nochmal Fragen stellen darf. Teilweise um das Verständnis zu vertiefen, teilweise um an bestimmten Dingen vielleicht nochmal weiterzudenken. Ja. Und wir haben in Dresden nur ein bisschen gesammelt und ich bringe jetzt quasi mal 3, 4 Fragen mit und es ist schon spät, wenn Sie sich noch eine halbe Stunde nehmen, freuen wir uns sehr und würden das entsprechend auch ins Netz stellen, sodass das Ganze noch ein bisschen lebendiger wird.
Ja, ich freue mich sehr, wenn Sie es verbreiten und ins Netz stellen. Das Problem ist ja, dass die Information über die Raumenergie viel zu wenig verteilt wird. Wenn nämlich alle Menschen kritisch fragen würden, dann ging es mir viel besser. Ich freue mich über jeden Riesig, der kritisch fragt. Nur es ist halt leider so, dass viele der offiziellen Seiten nicht kritisch fragen, sondern ablehnend reagieren. Also jemand, der kritisch fragt, würde sagen, wir glauben dir das nicht, wir geben dir jetzt die Möglichkeiten, es zu beweisen. Und dann würde ich eben die Möglichkeit bekommen, das Gerät zu bauen und dann werden die kritischen Fragen beantwortet. Aber das ist leider eben de facto anders. Es wird nicht kritisch gefragt, sondern es heißt, wir wollen gar nicht fragen, bau es nicht, wir interessieren uns nicht dafür. Und das finde ich sehr schade. Also bau es nicht heißt einfach, ich habe keine Möglichkeit und es ist auch niemand, der mir welche gibt.
Ja, positiverweise haben wir das Internet, das heißt, ob ZDF und ARD-Intendanten das für Wertbefinden zu senden, ist gerade nicht mehr ganz so wichtig. Wir können das Gespräch darüber und vielleicht auch die Vernetzung von Technikern und Theoretikern selber organisieren, was wir ja gewissermaßen schon tun.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Und das wäre auch gleich eine Frage, die ich hätte Sie sagen in dem Interview zum Thema der Einsatz der freien Raumenergie auf dem Alpenparlament TV, dass Sie viele Anrufe von Ingenieuren und Technikern bekommen haben, um Details zu einem möglichen Modell zu erfragen, wie man den Wirknachweis demonstrieren kann. Ich glaube, das Interview ist jetzt reichlich ein Jahr alt. Jetzt haben wir Mitte Dezember 2012. Damals wurde das Interview wohl etwa September 2011 geführt.
Ja, das war so Spätsommer, Anfang Herbst 2011, genau.
Genau. Ist in der Zeit jetzt etwas passiert auf der praktischen Ebene, also eher auf der Ingenieursebene, dass jemand gesagt hat, ich probiere das jetzt mal aus oder ich stecke Energie und Geld rein, um da Effekte, die nicht mehr im Nanowatt-Bereich liegen, zu zeigen?
Ja, Geld nicht. Also es gibt Erfinder, die mich anrufen und ich habe anfänglich, also den Rest des Jahres 2011, sehr vielen Erfindern erklärt und technische Fragen beantwortet. Die Spitze des Eisbergs ist mir dann in den Weihnachtsferien 2011 passiert, also 23. Dezember 2011 ruft mich jemand an und sagt, ich will unbedingt so ein Ding basteln und erklären Sie mir das. Und ich habe ihm dann meine Weihnachtsferien geopfert und alles erklärt und E-Mails geschickt und telefoniert. Familie war natürlich wieder mal traurig, dass Papa keine Zeit hat für die Kinder. Und am 6. Januar heißt dann mein Horoskop, sagt ich lasse es doch lieber. Und solche Ereignisse führen eben dann dazu, dass ich sage, ich kann es nicht mehr leisten, ich beantworte keine technischen Fragen mehr. Mhm.
Gut, da gibt es also an der Stelle noch keine Erfolge. Ich habe jemanden getroffen, der auch baut. Er kann was messen, aber es hat noch nicht die Dimension, dass die Reibungsverluste tatsächlich schon so klein sind, dass Input und Output in dieser dann beeindruckenden Variante sich gegenüberstehen, wie das, was Sie im Vortrag gezeigt haben, von beispielsweise 200 Watt rein, 600 Watt raus, was ja dann, wenn man es vor sich hätte, tatsächlich beeindruckend wäre.
Ja, ja, man müsste die Möglichkeiten haben, sowas zu bauen und dann beeindruckt. Schauen Sie, den Nachweis mit 150 Nanowatt, also 3 Nanowatt rein, 150 Nanowatt raus, den konnte ich so selber basteln. Ich bin ja als Schulwissenschaftler in diese Raumenergie-Geschichte reingeraten, völlig ohne zu wissen, dass es eine Raumenergie-Szene und eine Raumenergie-Gemeinde gibt. Das erfährt man ja an der Universität nicht. Also meine gesamte Physikausbildung hatte diesen Begriff Raumenergie nicht enthalten, das gab es nicht. Und ich habe mich selber durch eigene Arbeit mit den Lehrbüchern erst dorthin durchgearbeitet. Und dann habe ich es an die Uni Magdeburg gebracht, das nachzuweisen. Und erst nachdem ich selber mit eigenen Händen im eigenen Labor gemacht hatte, erst dann konnte ich es glauben. Vorher war ich natürlich skeptisch. Nur so eine Apparatur zu bauen, die 0,0000015 Watt macht. Das war im Vakuum, das braucht eine Apparatur so etwa um 100 bis 150.000 Euro. Die konnte ich nochmal ausleihen. Aber wenn Sie ganze Watt oder ganze Kilowatt machen wollen, dann ist es eben für den allerersten Prototypen eine andere Preisklasse. Die kann man nicht mal eben ausleihen, sondern da muss man halt dann richtig mit professionellen Möglichkeiten rangehen. Und das kann keiner von den Hobbybastlern leisten. Was ich wohl hatte, waren Firmen, die mich anriefen und die gesagt haben, wir wollen sowas machen, wir unterstützen Sie, wir bauen es Ihnen, wir schenken es Ihnen, wir machen das mit Ihnen gemeinsam. Dann sagt man, okay, wir bauen zwei Stück, eins für Sie, eins für mich, ich setze mich hin, ich erkläre denen alles, die Leute sind hier, wir sitzen gemeinsam am Tisch, wir telefonieren. Am Ende waren es 7 Firmen und kein rostiger Nagel für mich, dann heißt es nur, ja, Sie haben ja doch keine Zeit, dass Sie es machen, wir haben jetzt erstmal nur ein Stück gebaut. Also de facto habe ich noch nie jemanden erfahren, der dann wirklich so weit gemacht hat, dass es auch funktioniert.
Gut, das deckt sich so ungefähr mit meiner Erfahrung. Ich war nach dem Vortrag dann auch als erstes darauf aus, zu recherchieren, ob ich irgendwo, ich hätte auch eine gewisse Weiterreise in Kauf genommen, was ansehen kann. Ich bin Handwerker, eher praktisch veranlagt. Ich kann den Theorien einigermaßen aber nicht vollständig folgen. Ich habe allerdings auch nur Leute gefunden, davon ist gar nicht so wenig, die dran sind, gewisse Messungen machen können, aber letztlich nicht an dem Punkt sind, dass wir einfach sagen können, 200 Watt rein, 600 raus, kannst ringsrum gucken, geht kein Kabel rein, was ich dir beschwiegen habe. Und bin dennoch jetzt ganz praktisch an dem Punkt, dass ich A, die Frage mitgebracht hätte, Sie hatten ja auch gesagt, bisher haben Sie es nach dem Open-Source-Verfahren gemacht, woran klemmt es noch, dass wir nicht einfach im Netz was haben, wo wir sagen, wenn das so eins zu eins nachgebaut wird, kostet zwar den und den Aufwand, hat es die und die Effekte in der Messung?
Ja, der erste Prototyp, das Ding zu erfinden, das kostet den Aufwand. Die Serienproduktion ist dann billig. Also nach meinem EMDR-Konzept ist die Serienproduktion etwa in der gleichen Preislage wie ein Elektromotor, den Sie im Baumarkt kaufen. Wenn Sie eine 1 kW Bohrmaschine für ein paar hundert Euro kaufen, dann liegen Sie mit meinem Gerät in der gleichen Preislage. Das Problem, was im Netz ist, das ist meistens Fake. Da ist wenig drin, was wirklich ernst zu nehmen ist. Das hat verschiedene Nachteile und auch verschiedene Probleme. Schauen Sie, es sind Erfinder da, die nicht verraten möchten, wie sie es machen. die was haben und die es nicht zeigen, die stellen es nicht ins Netz. Und es sind solche da, die nichts haben, die es einfach ins Netz stellen, um sich wichtig zu machen, um die Sache zu diskreditieren, wie auch immer. Also im Netz finden sie keine brauchbare Anleitung.
Ein Stück weit überrascht mich das, weil ich konnte Ihnen nicht komplett folgen. Und dennoch weiß ich, dass ich beim ersten Vortrag den Eindruck hatte, das ist, wenn ich mir das quasi als Maschinenbauer anhöre, Ihren Vortrag, doch relativ trivial. Also ich hatte den Eindruck, die Probleme, mit denen wir da zu tun haben, sind klassisch mechanische. Und nicht, dass wir eine Legierung brauchen, die es noch nicht gibt, die wir erst noch bei 1000 Jahren Weltraumforschung irgendwie entwickeln müssen. Das waren letztlich doch Magneten, Bewegungen, also Dinge, es ähnelt ja in einigen Punkten tatsächlich herkömmlichen Generatoren und Elektromotoren.
Ja.
Wo ich so den Eindruck habe, das ist jetzt eigentlich schon ganz gut erforscht. Die Materialien müssen auf dem Markt verfügbar sein.
Die Materialien sind verfügbar. Es ist im Grunde genommen ein klassisch-mechanisches Problem. Nur die Drehzahlen sind sehr hoch. Sie brauchen noch Steuerelektronik, um die Kapazitäten anzupassen, um Überdrehen zu vermeiden. Also das ist vom Know-how her so, ich sag mal, wenn ich es machen wollte, dann bräuchte ich ein kleines Team, so wie typischerweise eben eine kleine Forschergruppe da ist. Da ist ein Elektroingenieur, der die elektronischen Bauteile machen kann, der Schaltungen baut, der die elektrischen Messgeräte bedienen kann. Das sind zwei, drei Physiker, die im Labor auch die Messungen durchführen. Da ist ein Mechaniker, der die mechanischen Komponenten baut. Da bräuchte man so ein kleines Team und dann wäre sowas sicher ganz gut realisierbar.
Vielleicht bevor wir da auf Einzelheiten gehen, ist mir aufgefallen, dass ich, gerade wenn Leute mich fragen, das Wirkprinzip nicht wirklich wiedergeben kann. Also mir war sehr sympathisch, dass Sie einer der Ersten waren, die über Raumenergie, freie Energie gesprochen haben und gesagt haben, ja, den Energieerhaltungssatz gibt's. Bei mir ist der ganz wichtig. Ich habe bisher noch nichts gesehen, wo der nicht gilt. Ja, deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass der stabil ist.
Der ist stabil, definitiv.
Und dann taucht natürlich die Frage auf, ja, wenn da Energie rauskommt, wo geht was weg? Raum, Temperatur, Materie. Und Sie hatten Erklärung dafür und dennoch konnte ich es nicht ganz nachvollziehen und hätte vielleicht die Bitte, ob wir es weniger mit Formeln und High-End-Physik, sondern vielleicht eher mit einer Bildersprache nochmal versuchen können, zu sagen, wie kann man sich vielleicht sogar vereinfacht mit Symbolen das Wirkprinzip vorstellen.
Also es ist im Grunde genommen, wenn ich es ganz einfach darstellen soll, dass es jeder versteht, wenn ich im Ofen ein Stück Holz verheize, dann verändere ich das Holz. Das ist hinterher Asche. Mhm. Und wenn ich im Raumenergiekonverter ein Stück Raum verheize, dann verändere ich den Raum. Im Raum gibt es die Nullpunktwellen der Quantentheorie. Das sind die der Heisenberg damals schon postuliert hat und die der Casimir nachgewiesen hat, die inzwischen auch in der Fertigungsindustrie für kleine Computerchips Berücksichtigung finden. Das ist also alles etablierte Physik. Und diese Nullpunktwellen, denen kann man ein bisschen Energie entziehen und dadurch entnimmt man dem Raum Energie, das heißt, man verändert die Struktur des Raumes. Schauen Sie, so wie irgendwann im Spätmittelalter ein Mensch namens Torricelli entdeckt hat, dass der leere Raum nicht leer, sondern da Luft ist und dieses Gas kann man wegpumpen und dadurch entsteht ein Druck, da in ein Glasgefäß die Luft weggepumpt und dadurch entstand ein Druck. So fängt Casimir an, zwischen zwei Metallplatten die Nullpunktwellen wegzupumpen und dadurch entsteht ein Druck, der die beiden Casimirplatten zusammenbringt. Und das heißt, dadurch ist experimentell bewiesen und allgemein anerkannt, dass man eben aus dem Raum nicht nur die Luft wegnehmen kann, sondern dass aus dem entlüfteten Raum, den wir als Vakuum bezeichnen, auch noch was vorhanden ist, was man da wegnehmen kann, eben jene Nullpunktswellen. Und wenn man die wegnimmt, kann man nochmal aus dem Raum wieder etwas rausholen, was man dann auch nutzen kann. Und so wie der Torricelli und dann der Otto von Guericke den Luftdruck genutzt hat, so nutzen wir halt jetzt den Druck der Nullpunktswellen.
Okay, also diese Nullpunktswellen wären jetzt mal für einen Handwerker, nicht Physiker, schon etwas, wo mir die praktische Anschauung fehlt. Aber interessehalber würde mich jetzt interessieren, gut, ich nehme das mal als Arbeitsthese. Wir können quasi da noch was nehmen und Sie haben gerade gesagt, ein bisschen Raum verbrennen. Wie würde dann die grobe Idee zur Konstruktion eines solchen Raumenergiekonverters aussehen? Können wir das mal so ganz grob vereinfacht zeigen?
Ja, wir können jetzt auf Tisch mal diese Demonstration machen, die uns im Prinzip die zugrunde liegende Theorie auch ganz ohne Formeln mal veranschaulicht.
Ja, das Das machen wir jetzt gleich mal.
Also mein Alleinstellungsmerkmal ist ja, dass ich die Theorie der Raumenergiewandlung ausgearbeitet habe und auf der basierenden physikalischen Theorie die Raumenergiekonverter konstruieren kann. Und nicht nur mal einen, sondern nach dieser Theorie können Sie auch ein halb Dutzend verschiedene Raumenergiekonverter nach Belieben konstruieren. Das ist einfach so. Und ich habe diesen EMDR im Internet eigentlich nur so aus Spaß mal als Demonstrationsbeispiel konstruiert, um zu zeigen, wie man mit der Theorie umgeht. Das ist also der EMDR, den ich im Internet stehen habe, ist kein voll auskonstruierter Raumenergiekonverter, dazu fehlt mir die Zeit. Sondern es ist nur ein Demonstrationsbeispiel, was veranschaulichen soll, wie man mit der Theorie umgeht. Das möchte ich mal vorwegschicken, wenn ich die Theorie sage, das wäre auch schön, wenn man das den Hörern zeigt, damit niemand meint, er müsste jetzt diese Pläne 1:1 nachbauen. Das funktioniert so noch nicht. Okay, dieser Radiergummi, der ist jetzt ein Magnetfeld. Und hier habe ich eine leere Schachtel, um die Position eines Magneten zu markieren, und hier habe ich einen Magneten. So, jetzt betrachte ich zu irgendeinem Zeitpunkt, nennen wir ihn T0, den Magneten an seiner Position, wenn er Magnetfeld aussendet. Das sendet er natürlich in alle Richtungen aus. Unter anderem auch in Richtung auf diesen zweiten Magneten, der hier drüben in Orange liegt. Wenn dieser Magnet sich jetzt bewegt, dann läuft gleichzeitig das Feld mit Lichtgeschwindigkeit. Das muss mit Lichtgeschwindigkeit laufen wegen der Elektrodynamik und wegen der Relativitätstheorie. Dann läuft dieses Feld also von seinem Startpunkt hier rüber. Wenn jetzt der Wechselwirkungspartner, der orange Magnet, das Feld spürt, wenn das Feld also beim orangen Magneten ankommt, dann fragt er, von wo kommst du? Und es sagt, von hier. Von der Position, nicht von da, wo der Magnet jetzt ist. Nochmal, damit man sieht. Von wo kommst du? Von hier. Jetzt wissen wir aus der Kindheit schon, das können wir jetzt ja auch probieren, wenn ich zwei Magneten habe, je näher ich die aufeinander hinbewege, umso stärker wird die Magnetkraft. So. Das heißt, der Magnet spürt die Kraft von hier. In Wirklichkeit ist der andere Magnet aber weiter weg, wo ganz anders. Das heißt, wenn ich die klassische Näherung nehme, die bei allen Elektromotoren aus dem Baumarkt heute zugrunde liegt, da sagt man, das Feld breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, das ist fast so gut wie unendlich. Lichtgeschwindigkeit ist so schnell, wir vernachlässigen einfach mal die Ausbreitungszeit. Dann würde man sagen, die Kraft ist so groß, die ist kleiner, als sie tatsächlich ist. Dass das kein Hirngespinst ist, sondern auch in der Physik fest verankert ist, drücke ich dadurch aus, dass ich die Quelle benenne, und zwar diese Überlegung ist in der Physik bekannt, in der Fachwelt unter dem Namen retardierte Potenziale nach Leonhard und Wichert. Also auch alles Lehrbuchphysik. So, nun wissen wir, dass die Näherung der unendlich schnellen Felder die klassische Energie erhält. Ja, also dass da die Erhaltung der klassischen Energie gilt, ohne Berücksichtigung von Raumenergie. Wenn ich aber nun diese finite Propagationsgeschwindigkeit der Felder aufgrund der retardierten Potenziale nach Leonhard und Wichert mit berücksichtige, dann muss ich die Raumenergie mit reinstecken, damit die Energieerhaltung wieder passt. Das heißt, ich muss ein Stückchen Raum in Energie umwandeln, damit die Energieerhaltung wieder stimmt. So wie 1700 Ungrad ein Mensch namens Thomson erkannt hat, dass Wärme eine Energieform ist, und so wie 1905 Einstein erkannt hat, E=mc², dass Materie eine Energieform ist, so wissen wir heute eben auch, dass Raum eine Energieform ist. Und da kann man eben nicht nur Raum, sondern nicht nur Materie, sondern auch Raum in Energie umwandeln. Jetzt machen wir folgendes Gedankenexperiment. Wir bewegen die beiden Magneten aufeinander zu. Ich bewege den Magneten also zu dem anderen hin. Der bewegt sich natürlich langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit. Jetzt fragt der Magnet, von wo kommt das Feld? Von hier drüben. In Wirklichkeit ist der Magnet aber schon hier. Das heißt, wenn der Magnet hier ist, spürt der Magnet eigentlich eine viel zu schwache Kraft, weil der Abstand ja größer ist. Das heißt, ich bewege die beiden Magneten aufeinander zu und spüre die Magnetkraft eigentlich viel zu schwach. Jetzt gehe ich mal weiter nach da hinten. Wenn die beiden Magneten aneinander vorbeilaufen, dann wird es ja auch passieren, dass der Magnet irgendwann mal vorbei ist. So, jetzt betrachte ich die Situation von hier. Der Magnet läuft immer noch nach hier drüben weiter. Das Feld kommt hier an. Jetzt ist das Feld einen kürzeren Weg gelaufen als bis zu dem Magneten, wo er jetzt ist. Kürzerer Weg heißt mehr Kraft. Ich spüre also das Feld zu stark. Ich lasse also mit Schwung zwei Magneten aufeinander zulaufen, jetzt symbolisiert man das Feld nicht mehr, spürt die Kraft zu schwach, die abstoßende zwischen Süd- und Südpol zu schwach. Das heißt, ich bremse den Magneten etwas schwächer ab als nach der Näherung ohne die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes. Und jetzt wird der Magnet Nord auf Nordpol wieder beschleunigt und dadurch wieder stärker beschleunigt als nach der einfachen Näherung. Das heißt, ich bremse den Magnet weniger ab und beschleunige ihn stärker, er wird schneller davon. Jetzt brauche ich das Ganze nur auf den Kreis montieren und die Magneten dauernd aneinander vorbeilaufen lassen, dann werden die permanent schneller. Das Einzige, was man wissen muss, und das ist jetzt der entscheidende Knackpunkt, ich muss die Bewegungsgeschwindigkeit des Magneten in echte Relation setzen zur Lichtgeschwindigkeit. Also wenn ich den Magneten jetzt mit 1, 2, 3 Meter pro Sekunde laufen lasse, wie es in so einer klassischen Bohrmaschine oder im Küchenmixer oder in der Waschmaschine passiert, dann ist die Bewegungsgeschwindigkeit des Magneten so irre langsam, dass man von der Raumenergiewandlung eben nichts merkt. Und da ist die klassische Näherung, Vernachlässigung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder, indem wir die unendlich setzen, sehr gut. Da kann jeder Ingenieur völlig zu Recht die Motoren so konstruieren. Nur wenn ich den Magneten laufen lasse, ich lasse ihn jetzt mal meinetwegen mit dem ernsthaften Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit laufen, dann merken Sie, der hat sich jetzt so weit bewegt, das fällt so weit. Dann erst kriege ich die Raumenergiewandlung. Und da kommt so leicht keiner im Hobbykeller hin. Also ich kann es nicht einen Magneten mechanisch so schnell laufen lassen, dass man die Lichtgeschwindigkeit da schon merkt. Dazu braucht man eben die professionellen Möglichkeiten. Deswegen sage ich, da braucht man ein Team mit allen professionellen Möglichkeiten. Sonst kriegen Sie den Magneten nicht auf das Tempo. Mhm. So einfach, wie es mechanisch aussieht. Ich beschleunige schneller. Ich fahre nicht Fahrrad, ich fahre Motorrad. Aber da brauche ich eben ein anderes Gerät. Da nützt es mir nichts mehr, mit den Füßen zu treten. Und dieses professionelle Gerät ist es, was mir fehlt.
Kommen könnte, also dass der Magnet an Magnetkraft verliert, können Sie ausschließen.
Dass der Magnet an Magnetkraft verliert beim Bewegen, das schließe ich eigentlich aus. Ja. Ich habe bei meinem EMDR noch zur Sicherheit etwas eingebaut. Also sollte jemand auf die Schnapsidee kommen, das nachbauen zu wollen, dann muss ich noch sagen, man braucht eine Sicherheitseinrichtung. Weil wenn das Ding schneller wird, dann wird es ja permanent schneller. Das heißt, die Kiste läuft uns weg und fliegt uns um die Ohren. Und mir sind Raumenergieforscher bekannt, zum Beispiel der Guy Harry aus Luxemburg, oder auch der Schallach, denen sind die Maschinen um die Ohren geflogen. Also da passiert dann, dass das eben das System so schnell wird, dass sich alles zerstört und das ist dann auch frustrierend. Dann sagt man, ich habe Raumenergie gewandt, ich habe es geschafft, aber ich kann es nicht mehr vorführen, weil das System kaputt ist und dann ist kein Geld mehr da, um es neu zu bauen. Also habe ich, und das ist mein EMDR-Konzept, den Magneten durch eine Spule und einen Kondensator ersetzt. Also dass praktisch der Schwingkreis zwischen Spule und Kondensator den zweiten Partner spielt, dann kann der Magnet nie die Eigenfrequenz des Schwingkreises überholen und dann haben Sie nach oben hin Drehzahlbegrenzung drin, damit dann die Kiste nicht um die Ohren fliegt. Also man muss da auch noch ein paar Sachen mitbedenken. Da gibt es noch mehr so Sachen, die man bedenken muss. Das sage ich einfach mal, dass der Laie nicht zufällig doch irgendwo eine Möglichkeit findet, weil er halt zufällig ein guter Feinmechaniker ist und die Drehzahlen bauen kann und dann fliegt ihm die Kiste um die Ohren und es entstehen Verletzungen. Deswegen diese Warnung.
Eine Frage, die ich hätte, die ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden durch die Vorführung. Menschen, mit denen ich darüber spreche, die ja sehr skeptisch sind, haben einen ganz nüchternen Zugang, den ich auch nicht den schlechtesten finde, nämlich, naja, wenn das funktionieren würde, dann hätte ja längst jemand so eine Kiste gebaut, aber es ist ja noch nichts da, mal so ganz grob. Und daran steckt ja auch was trivial Menschliches, wo ich sagen würde, ja genau, ich müsste jetzt letztlich sagen, wo ist entweder das mechanische Problem oder auch das Verständnisproblem, und scheinbar das Verständnisproblem ist gelöst, sagen Sie. Das heißt, das müsste jetzt eher...
Das mechanische Problem ist, schauen Sie, 1870, da war im Prinzip die Dampfmaschine da, da war die Pferdekutsche da, sie hätten nur anfangen müssen, den Benzinmotor, so wie Benz 1885 gemacht hat, zu kombinieren und mit dem Auto loszufahren. Und da hat jeder gesagt, wenn es funktionieren würde, dann hätte es ja schon längst jemand gemacht. Also mit diesem Argument können Sie grundsätzlich jede Erfindung von vornherein blockieren. Und das ist ja genau das, was mir immer wieder passiert. Das ist die falsche Logik. Die richtige Logik wäre eigentlich zu sagen, wenn es denn funktionieren würde, dann gebt doch dem Erfinder die Möglichkeit, das zu beweisen. Benz hat auch niemand geglaubt, Daimler und Benz hat man nicht ernst genommen. Erst als seine Frau, die ja nun wirklich zu schwach ist, um ihn mit Muskelkraft anzutreiben, erst als seine Frau zur Demonstration die Fahrt machen konnte, damals irgendwo in der Region von Mannheim, und als die Leute sehen konnten, dass die ihn fährt, dann hat man es geglaubt. Und darum ist eigentlich die richtige skeptische Haltung nicht zu sagen, wir lehnen es von Anfang an ab. Wenn es gehen würde, dann hätte man es ja längst schon gemacht, dann hätten wir auch sagen können, wir bauen keine Flugzeuge, wenn es gehen würde, hätte man es längst schon gemacht. Sondern da müsste man eigentlich sagen, wenn es gehen würde, dann soll doch der Erfinder die Möglichkeit bekommen, es zu machen, gibt ihm doch, was er braucht. Das wäre eigentlich die logische Haltung.
Über welche Drehzahlen reden wir wahrscheinlich? Also in meinem handwerklichen Betrieb habe ich Maschinen, die 9, 10, 13.000 Umdrehungen drehen. Ich weiß, dass Turbolader in Autos wohl bis zu 21, 45.000 schaffen.
Es ist zu wenig. Also ich weiß, dass es Turbolader im Automobilbereich gibt, die so zwischen 250.000 und 300.000 Umdrehungen schaffen. Wir reden wahrscheinlich von noch etwas höheren Drehzahlen. Also das, was ich im Internet gezeigt habe, als Konstruktionsbeispiel, das ist durch die Differentialgleichung hier alle durchgeschleift. Das ist in der Drehzahl wahrscheinlich noch nicht endgültig fertig. Also man braucht erheblich höhere Drehzahlen. Also die Turbolader, das wird dann schon eher realistisch.
Wobei andererseits könnte ich mir vorstellen, dass etwas im Vakuum sich dreht. Damit hätten wir schon mal keinen Windwiderstand. Und es gibt sicherlich auch Lagerungsmethoden, wo keine Reibung, also wo sich Material nicht mehr berührt, also entweder indem man durch Magneten etwas in der Schwebe hält oder auch durch ein, ja, Luft würde jetzt im Vakuum sich ausschließen.
Also es gibt Luftlagerung, unter Umständen kann man genug Energie erzeugen, dass man bei einer Luftlagerung die Reibung überwindet. Sollte das nicht rein wegen des Luftwiderstands bei der Rotation, dann müsste man tatsächlich zuerst einmal einfach für den Prinzipnachweis die Luft wegpumpen. Und da braucht man kein Ultrahochvakuum. Mhm. Bei meinem Magdeburger Experiment musste ich ja das Ultrahochvakuum nehmen, um zu zeigen, dass es kein Biefeld-Braun-Effekt war. Dadurch braucht man diese sehr teure Vakuumanlage. Mhm. Das ist natürlich, wenn man so ein Ding in der Größe baut, für den ersten Grundlagennachweis im Prinzip einfach eine Glasglocke, wo man mal den größten Teil der Luftwegpumpe auch schon zufriedenstellen. Aber ich glaube, man müsste es auch schaffen, genug Energie zu erzeugen, dass man die Luftreibung überwinden sollte.
Gut, dann habe ich noch eine andere Frage, die in uns gekommen ist und wir nicht so ganz Antworten hatten. Und zwar die Frage der Patente. Also es ist uns schon verständlich, dass man technische Innovationen mit Geld unterdrücken kann. Das ist, glaube ich, kein sehr aufregender Satz und würde von vernünftigen Leuten bestätigt. Dennoch stelle ich mir das so vor, dass Patente einsehbar sind und dass Patente ja nur die kommerzielle Anwendung schützen. Also wenn ich privat mir etwas nachbauen möchte, nehmen wir mal an, ich hätte das Geld, auch was Aufwendiges zu bauen, dann würde mir das Patent das nicht verbieten. Ist das so?
Zum selber Nachbauen ist es so, das stimmt. Nur die Einsehbarkeit von Patenten, die hat ihre Schwierigkeiten. Also ich habe grundsätzlich nie Patente beantragt, ich will keine, sondern ich habe Open Source gearbeitet. Gut, die Sichtweise kann man auch noch überdenken, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es sind viele Patente aufgekauft worden. Ich habe Ihnen ja diese Internetadresse Peace Wiki Suppression gezeigt. Es sind viele Patente aufgekauft worden. Der Erfinder lächelt dann sehr fröhlich im Internet, weil es ihm finanziell gut geht, aber die Patente sind in der Schublade verschwunden. Und das Peace Wiki, das zeigt viele Fallbeispiele, also die Zahl der Patente, die so verschwinden, ist immens. Und das Witzige ist dann, dass diese Patente unter Geheimhaltung gestellt werden, da kommen sie als Privatmann nicht mehr an.
Genau, das war quasi meine Frage. Das sind etwas, also was ist gemeint mit Patente verschwinden in der Schublade? Weil ein Patent etwas, was ja öffentlich Einsehbares ist, der Patentinhaber muss ja definieren, was er schützt.
Ja gut,
und müsste mir damit ja eigentlich verraten,
auch das was er geschafft hat. Auch das stimmt nicht. Also es gibt Patentinhaber, die Patente so verklausuliert und unklar formuliert haben, dass sie zwar einen Schutz herleiten können, aber das technische Prinzip in Wirklichkeit gar nicht richtig verraten.
Das war gewissermaßen meine Frage. Kann ich ein Patent darauf anmelden, dass ich mit drehenden Dauermagneten Strom erzeuge bei hoher Drehzahl, aber nicht verrate, wie genau ich das anstelle? Nee, das mein Verständnis wäre, ich muss schon genau sagen, wie ich das tue, um dann überhaupt zu sehen, ob man mich kopiert oder nicht.
Na, dieses Patent können Sie nicht mehr anmelden, weil es schon publiziert ist. Mhm. Und alles, was schon Open Source publiziert ist, ist Allgemeinwissen, so wie das Rad. Das Rad können Sie auch nicht mehr patentieren. Und es gibt ja im Internet nun wirklich schon haufenweise, also auch alleine von meinen Ideen, haufenweise Publikationen, Filme und auch Fachpublikationen bei Filica, wo das alles erklärt ist. Also das ist schon so weit allgemein gut, dass man es nicht mehr patentieren lassen kann. Da kann auch keiner mehr kommen und sagen, er möchte das beanspruchen. Es kann ja auch keiner mehr kommen und sagen, er möchte das Rad für sich beanspruchen.
Eine andere Frage, die ich noch hätte, ist, Sie zeigen sehr viele Dokumente, die ich beeindruckend fand, im Sinne, dass Sie beispielsweise sagten, da gibt es eine australische Maschine, glaube ich, die ein bisschen aussah wie so ein großer Industriewäschetrockner, sage ich mal. Ja, ja. Und sagten dann, ja, der ist zertifiziert worden von
SGS, das ist
einer großen Firma, die weltweit 900 Leute hat und tralala. Und dann gab es nochmal ein TÜV Rheinland-Papier, wo mein Gefühl mir so sagt, ja, also da hätte ich jetzt gerne irgendwie den PDF im Netz und würde gerne den TÜV Rheinland anfragen, ob das stimmt, weil ich könnte es sowieso nicht nachmessen, wenn das Firmen gemacht haben, die dafür Geld kriegen und auch der Ruf so ist, dass sie gut messen, dann würde ich das gerne mal nachrecherchieren, um dann vielleicht nicht zu erfahren, naja, die haben gar nicht wirklich zertifiziert, dass da 200 Watt rein und 600 rausging. Vielleicht haben sie ja die Speichelechtheit der Lackierung zertifiziert oder sowas. Ja, könnte man jetzt so skeptisch irgendwie da wieder fragen, was wurde denn genau zertifiziert und wo steht das? Kann ich das überprüfen? Da habe ich im Netz jetzt nicht so viel gefunden, um dem nachzugehen.
Die Messkurven mit Watt rein, Watt raus, die stehen schon mit dem TÜV-Siegel da. Also es sind schon wirklich die Leistungen, die rein und raus gehen, die da zertifiziert wurden. Das ist schon ernst zu nehmen. Nur gibt es auch Menschen, die sagen, ist der TÜV ernst zu nehmen? Deswegen hat auch, das war jetzt nicht Lutech der Australier, sondern es war ein amerikanischer Konverter, die haben auch dann den amerikanischen Zertifizierer Underwriters Laboratories nochmal nachmessen lassen. Die Ergebnisse sind geringfügig um ein paar Prozent statistische Schwankungen anders, aber die bestätigen auch wirklich die Leistungen. Nur nachlesen können Sie es nicht einfach. Schauen Sie, wenn Sie das Auto, Ihr Auto zum TÜV bringen, dann kriegen Sie vom TÜV ein Zertifikat, das ist verkehrstauglich, dann fahren Sie weiter. Da kann aber nicht einfach ein Privatmann jetzt kommen, beim TÜV anfragen, ich möchte mal sehen, ob der TÜV sein Auto verkehrstauglich ist, geben Sie mir das Zertifikat. Also das Zertifikat wird ja für Geld gekauft und das wird nicht einfach jedem rausgegeben. Mich hat mal ein Bürger des Landes Thüringen kontaktiert, weil er selber versucht hat, an den TÜV ranzukommen und die haben ihm gesagt, nö, TÜV-Gutachten, auch wie beim Auto, die werden nicht einfach allgemein verteilt, sondern das gehört dem Auftraggeber.
Gut, aber Sie in dem Vortrag werden ja für Bruchteile von Sekunden diese Dokumente eingeblendet.
Aus dem Internet, die stehen zeitweise im Internet. Also die Seite von Terawatt, www.terawatt.com, wo ich es rauskopiert habe, die steht mehr als 50% aller Zeit im Internet abrufbar. Hin und wieder haben Sie mal den Effekt, dass da steht Under Construction, dann kommen Sie nicht rein. Aber den größten Teil der Zeit können Sie reingehen, www.terawatt.com und können sich angucken. Da wird das abrufbar, da sind die TÜV-Prüfnummern, da ist alles da, das wird angegeben. Was natürlich der Eigner, also Terawatt selber herausgibt, das kann er auch machen. Und deswegen das, was die freiwillig im Internet präsentieren, das können Sie rauskopieren und zeigen, das darf man auch machen.
Okay, aber wir haben jetzt gewissermaßen keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das nicht einfach nur eine Photoshop-Leistung eines Studenten für $30 ist, jetzt mal so gefragt. Also wir haben einen Scan, den eine Firma mal ins Netz gestellt hat, aber haben keine Möglichkeit, den Aussteller zu fragen, ist das echt? Weil nur dann könnten wir es ja wirklich belasten, das Papier.
Gut, da möchte ich Sie auf diese Studie vom MIT verweisen. Das weltberühmte Massachusetts Institute of Technology, die haben ja inzwischen auch schon zu kleinen Leuchtdioden mit einem Wirkungsgrad von über 200% publiziert. In einer der führenden Fachzeitschriften Physical Review Letters. Also das ist... Da steht auch in der Überschrift drin, operating above unity efficiency, also arbeitet mit einem Wirkungsgrad über 100%. Gut, man diskutiert dann noch, ob es jetzt ein thermodynamischer Effekt ist. Also es steht noch die Frage in der Diskussion, ob es ein Raumenergiewandler oder ein Raumentropiewandler ist. Aber auch wenn es ein Raumentropiewandler ist, wäre mir das durchaus recht, weil auch damit können sie das Energieproblem der Menschheit lösen.
Und meint das jetzt, dass es kälter wird um den Generator oder meint das was?
Also das, diese Frage wird eben gestellt.
Ah ja, genau.
MIT hat ja das auch schon publiziert und da besteht auch seitens der Etablierten kein Zweifel mehr. Also das wird offiziell allgemein anerkannt, dass man sagt, also das ist in der führenden Fachzeitschrift nachlesbar, das ist garantiert nicht jemand aus dem Photoshop. Mhm.
Gut, also es gibt dann Quellen, die wir dann überprüfen können. Dann hätte ich noch die Frage, irgendwo gab es einen Halbsatz von Ihnen, dass Sie sagten, da sind Patente Richtung China aufgekauft worden, das Zeug kommt sowieso in 2 Jahren von daher. Hat in mir so gemacht, aha, interessant, also muss ich jetzt nur noch 2 Jahre warten, brauchen wir gar nicht selber basteln. Können Sie da noch einen Hintergrund sagen zu der Vermutung, die Sie da geäußert haben?
Also es ist nur eine Vermutung, ganz offen zugegeben, es ist eigentlich mehr eine Hoffnung. Also ich war sehr oft sehr resignativ, in Anbetracht der Tatsache, dass es eben für mich keine Möglichkeiten mehr gibt, weiterzuarbeiten. Mhm. Und da ist auch ein Stück Trost in der Tatsache enthalten, dass man sagt, es gibt ja genug Patente und Dinge, die irgendwo aufgekauft werden, von Leuten, die es bauen wollen. Deswegen habe ich in mir eine sehr ernsthafte Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir wissen es, dass gerade in China sowas rauskommt. China ist nun kein erdölproduzierendes Land und die haben auch kein Interesse daran, irgendwie für viel Geld Öl zu kaufen, sondern die haben ein starkes Interesse daran, ihre Energie selber zu produzieren. Und aus der Richtung erwarte ich eigentlich, dass eben dann die Raumenergiewandlung viel stärker unterstützt wird als hier. Während hier ist ja eigentlich alles vorhanden, hier besteht keine Notwendigkeit. Wir haben ja genug Geld, wir können ja unsere Energie kaufen in beliebiger Menge. So ist ja oft die Einstellung hier. Also ich persönlich habe nicht so viel Geld, mir tut die Stromrechnung weh. Aber viele Menschen, die sind ja so. Und in China ist die Politik eben anders, da sagt die, wir müssen ja irgendwas machen. Wenn wir wirklich unsere Wirtschaft am Laufen halten wollen. Und deswegen ist von daher natürlich ein anderes Verhältnis zur Raumenergie vorhanden. Und deswegen hoffe ich, dass es gibt aus vielen Richtungen von daher Andeutungen, aber bisher nichts als Andeutungen, ich habe keine Beweise, sodass eben da gewisse Hoffnung besteht, dass China dann sagt, okay, wenn das Ding läuft, dann exportieren wir es doch auf die ganze Welt, können wir viel Geld verdienen.
Weil ich sehe jetzt nicht so ganz klar den Punkt, inwiefern die Politik, also die Deutsche jetzt, das Thema wirklich unterdrücken kann. Ich meine, sie kann es ignorieren in ihrer Forschung.
Ja, sie ignoriert. Also ich habe nie von Unterdrückung gesprochen, sondern ich habe von Ignorieren gesprochen.
Ja.
Also wenn wir sehen, das heißt, ist ja noch nicht allgemein anerkannt oder verbreitet, das heißt einfach, wir ignorieren das Thema jetzt.
Mhm. Für mich stellt sich die Frage, ob die Politik überhaupt relevant ist, weil ich stelle mir vor, wenn ich ein bisschen Geld zur Hand hätte und wäre überzeugt von dem Grundprinzip, würde ich vermuten, dass da sehr viel Geld zu verdienen ist, wenn ich der Erste bin, der so eine Maschine baut und mir nicht ganz klar ist, inwiefern das nicht längst passiert.
Ja, okay, wenn jemand kommt und sagt, wir haben einige Millionen, wir können die 6, 8 Forscher, die Forschergruppe für ein paar Jahre bezahlen, dann ist die Politik in der Tat nicht mehr relevant. Also ich habe immer darauf gehofft, dass man eben von offizieller Seite die Möglichkeiten bekommt, das passiert aber nicht. Also ich bin nicht der Einzige, sondern es gibt ja auch andere Forscher, die an der Stelle eben von offizieller Seite nichts bekommen, nach dem Motto, der Staat ist pleite. Wenn natürlich jemand kommt, der sagt, wir haben einfach das Geld, wir können einfach diese Forschergruppe für ein paar Jahre bezahlen, also es ist ja nicht damit getan, dass sie sagen, ich mache 2, 3 Jahre, da ist der Prototyp fertig, sondern sie müssen ja dann nochmal weiterentwickeln, bis die Serienproduktion auch wirklich läuft. Wenn jemand kommt, der das Geld hat, dann lässt sich das sicher auch ohne die Politik bewerkstelligen. Dann freut sich die Politik, weil die Wirtschaft plötzlich boomt. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Wenn jemand kommt, der das Geld hat, der kann hinterher in riesen Stückzahlen millionenweise diese Geräte verkaufen, weil jeder welche haben will. Und dann haben wir plötzlich Energie in Hülle und Fülle. Und dann boomt unsere Wirtschaft. Dann gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr. Stellen Sie sich vor, ich brauche bei meinem Auto kein Benzin bezahlen. Das wäre doch sowas von klasse. Ich würde dreimal so viel fahren wie heute. Dann hat unsere ganze Automobilindustrie dreimal so viele Autos zu fertigen, weil die halt dreimal so schnell abgearbeitet sind. Und das ist ja nicht die einzige Industrie, die dann anfängt zu boomen. Also dann haben sie so viel Arbeit hier, dann haben alle genug zu tun. Dann können sie zum Beispiel hergehen und sagen, der Sahara, da pumpen wir jetzt mit den pumpen das Trinkwasser durch die ganze Sahara, kostet mehr, Meerwassereinsatz, also viel Energie kostet ja nichts mehr. Die Pumpen zum Meerwasser verteilen, braucht sehr viel Energie, kostet ja auch nichts mehr. Dann blüht die ganze Sahara. Da gibt es Landwirtschaft, landwirtschaftliche Arbeitsplätze, damit in Afrika kein Hunger entsteht. Da haben wir Arbeitsplätze ohne Ende. Also derjenige, der es halt betreibt, die ersten paar Millionen auf, der kann sicherlich viel machen damit. Und dann freut sich natürlich die Politik. Wenn die Politiker das dann auch kapieren, was da an Gewinn drin ist, dann sagen die, hurra, uns geht's gut.
Sind wir so ein bisschen bei den gesellschaftspolitischen Dimensionen. Mein Eindruck ist ja ein Thema, warum das Thema so schwierig ist, ist von anderem, weil die Folgen so gravierend sind. Ich würde sogar sagen, die Beschreibung von Arbeitsplätzen und Wasser in der Sahara ist noch tief gestapelt, sondern ich würde sagen, wenn sich der Generator so bauen lässt, dann ist das mal mindestens so ein Schub in der Evolution wie die Handhabmachung des Feuers oder des Internet. Und dann kommt in mir gleichzeitig der Gedanke, ob der Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen, ich eigentlich unendlich oder unbegrenzte Möglichkeiten geben will. Energie heißt ja letztlich Potenzial, etwas zu tun.
Ja, es ist in der Tat beides so wie die Handhabung des Feuers, das stimmt. In dem Moment, wo wir das Feuer erfunden haben, können wir uns nachts vor Wölfen schützen. Das ist doch wunderbar. Aber es gibt eben dann auch den Bösewicht, der Nachbars Haus anzündet. Dann können Sie sagen, da müssen wir Feuer auch verbieten. Sicherlich, es wird kommen, dass die Menschen auch Waffen davon bauen. Aber dann, wenn sie es vermeiden wollen, dann dürfen sie grundsätzlich auch eben kein Feuer mehr erlauben. Also jeden Fortschritt aus Angst blockieren ist auch irgendwie schade. Da glaube ich einfach nochmal an das Gute im Menschen. Und ich glaube auch daran, wenn die Politiker sehen, wie das dann läuft, dann freuen sich die alle mit uns. Also die sind halt nur noch nicht so weit, die kapieren es halt bloß noch nicht.
Eine Navigation, die ich in mir habe, wenn ich mich durch Themengebiete bewege, die, ich sag mal, nicht anerkannt, schwer erforscht sind, wo man ja tatsächlich sehr in einer Mischung aus Fake, Halbwissen und unsicheren Quellen sich bewegt erstmal, ist für mich, dass ich drauf schaue, die Leute, die etwas postulieren, ist da innerlich noch das Interesse da, sich selbst zu widerlegen oder Kritik als etwas Positives zu empfinden. Ja, bei Ihnen habe ich das so empfunden, dass es ja eher gut ist, wenn Leute über das, was sie sagen, nachdenken und Einwände bringen, warum sie sich vielleicht irren oder wo sie was übersehen haben. Was würden Sie sagen, wenn man so noch drauf schaut, was ist mit einer der stärksten oder besten Einwände gegen das, was Sie sagen, die Sie dennoch widerlegen konnten?
Ja, mir haben so allerlei Kritik sehr geholfen, meinen Weg zu finden. Also ich bin für diese Kritiken insofern sogar dankbar, als ich meinen elektrostatischen Rotor, also das Experiment, wo ich wirklich den Konverter gebaut habe, als ich den gebaut hatte, da kam als Kritik: Es könnte ja auch sein, dass nur Gasmoleküle der Luft die Energie völlig klassisch transportieren, das überhaupt nichts mit Raumenergie zu tun hat. Weiß uns doch mal nach, dass es die Gasmoleküle der Luft nicht sind. Diese Kritik war sehr hilfreich, weil dann habe ich gesagt, okay, das Ganze muss in den Vakuumrezipienten, also es muss die Luft weggepumpt werden. Daraufhin kam als nächstes Kritik: Weiß uns doch mal nach, dass es keinen anderen klassischen Weg des Energietransportes gibt, sondern dass die Energie, die unten rauskommt, wirklich oben nicht reingeht. Daraufhin kam die mechanische Leistungsmessung in der Torsionswaage und die elektrische Leistungsmessung in Picoampermeter und Voltmeter. Also da haben mir die Kritiken immer wieder geholfen, an runden Stellen weiterzuentwickeln und dann doch zu zeigen, aha, dieser Kritikpunkt ist zu lösen und jetzt so geht's weiter. Insofern war ich sehr viel dankbar für Kritiken. Was ich natürlich nicht mag, ist Kritiken, die nur unsachlich beleidigen. Also wenn zum Beispiel jemand schreibt, ich finde den Vortrag von Kollegen Turtur sehr brillant, ist nur leider bloß für eine Faschingsveranstaltung geeignet. Also solche unsachlichen Kritiken, die sind völlig überflüssig, weil da ist kein Inhalt, der mir was helfen würde.
Ja, das ist mir so aufgefallen. Ich habe mich dann nochmal gefragt, inwiefern sich das, was ich bei Ihnen gesehen habe, so unterscheidet von dem, was mir da entgegen kam. Ich finde es tatsächlich einen deutlichen Unterschied zu dem, was sonst in der Szene so. Und es ist letztlich genau das. Also diese Bereitschaft, Kritik konstruktiv aufzunehmen, zu verstehen und sich selbst.
Ja, klar. Und jetzt habe ich im Moment aktuell das Problem, dass die meisten Kritiker einfach nur sagen, wenn es denn gehen würde, dann würde der Turtur das ja bauen. Und ich habe halt nicht das Geld, um ein Team von ein paar Mitarbeitern zu bezahlen. Es kann so nicht funktionieren. Also ich bin ja selber nur auf meinen Lohn angewiesen. Ich kann keine Gruppe von ein paar Mitarbeitern bezahlen. Das geht nicht. Also ich kriege jeden Monat meinen Lohn, davon lebe ich und das war's dann.
Was würden Sie schätzen? Was braucht es, welche Personalkosten würden Sie kalkulieren für jemanden, der sagt, mir ist das Thema wichtig, ich habe ein paar Millionen zu viel?
Gut, ich habe es nie nachgerechnet, aber wenn man sagt, 8 plus minus 2 Leute mal 3 bis 5 Jahre, dann hat man schon mal einen erheblichen Anteil der Kosten genannt. Und wenn man dann noch sagt, man braucht auch noch eine ganze Anzahl von Geräten. Also ein guter Ostsee im Bereich von 1, 2 Gigahertz ist auch schon im vierstelligen Preisbereich. Und das ist ja das einzige Gerät. Man braucht eine Drehbankfräse und. Man braucht auch eine ganze Anzahl von Geräten. Dann sind wahrscheinlich die Geräte vergleichbar teuer wie die Personalkosten. Also jemand, der sich auskennt, der das Geld hat, der kann sagen, 8 bis 10 Leute oder so, wie viel Personalkosten macht das? Und dann tun wir nochmal so viel drauf für die Maschinen, Geräte und so weiter und dann sind wir schon dabei.
Dieser Aufruf geht sozusagen in die Welt und schauen wir mal, wer den Staffel da an der Stelle übernimmt, wo es jetzt in die Praxis muss. Sie haben theoretisch was abgegeben.
Ich habe Experiment sogar gemacht. Also theoretisch habe ich meinen Teil gemacht. Das kostet nichts. Das können Sie zu Hause im klaren Kopf machen, dann auf dem Laptop rechnen. Also was ohne Kosten geht, das kann ich natürlich leisten. Nur damit bin ich jetzt fertig. Also es geht nicht mehr weiter so. Ich habe mein Ergebnis jetzt präsentiert. Jetzt müsste man einfach jemanden finden, der den praktischen Teil umsetzt, der das Geld hat, den praktischen Teil zu realisieren.
Ich werde weiter verfolgen im Netz, wie die Ideen sich fortentwickeln und freue mich vielleicht in einem Jahr wieder auf ein Gespräch und wir schauen, wo es weiter hingeht.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses Interview und ganz besonders herzlich dafür, dass Sie es verbreiten. Also ich kann eigentlich nur allen Menschen sagen, erzählt es weiter, erzählt es wirklich weiter, dass man diese Raumenergie nutzen kann. Denn wenn sehr, sehr viele Menschen danach fragen, dann wird es auch jemanden geben, der sagt, ich habe das Geld, wir bauen das jetzt einfach.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.